So, Grundsätze zum Lernen generell, das wisst ihr, sind zum einen durch stille Mentoren. Ich lerne viel von stillen Mentoren, also Mentoren, die mich persönlich gar nicht kennen oder die wenigsten davon, aber die ich genieße, wann immer ich kann, in Form von Büchern, in Form von Konferenzen, in Form von Predigten, die ich mir anhören kann oder anschauen auf Video. Und das segnet mich sehr, das hat mich viel zu dem gemacht, der ich heute bin, weil nicht an jeden kommst du so nah ran, wie du gerne möchtest, wo du aber weißt, da ist was für dich drin von Gott her. Das andere ist eben durch das Beobachten von Vorbildern, indem du ein bisschen näher dran bist, vielleicht auch nicht so nah, aber du siehst, wie Menschen ihr Leben leben. Wir als Ehepaar, wir haben viel gelernt von anderen christlichen Ehepaaren, wie die mit ihren Kindern zum Beispiel umgegangen sind. Wir kommen ja selbst beide nicht aus einer Familie, die christlich war. Religiös, aber nicht christlich. Wir waren nicht von neuem geboren. Meine Eltern, meine Schwiegereltern haben Jesus auch erst vor 25, 26 Jahren oder kürzer kennengelernt. So, wie erzieht man ein Kind als bekennender Christ? Ich meine, nicht religiös geprägt, das ist eine Sache. Zwingen wir sie in den Gottesdienst und das war's. Nein, ich meine, wie führe ich ein Familienleben, was Christus gefällt, was lebendig ist, was vielseitig ist, was echt ist? Das ist ja nicht eine Maskerade. Und der dritte Grundsatz zum Lernen für uns alle ist durch aktives Mentoring, durch Coaching. Wir nennen das hier in unserer Gemeinde Jüngerschaft. Jesus nannte das schon so. Ist eigentlich nichts anderes. Vielleicht nur ein bisschen intensiver, weil wenn ich mir Jüngerschaft hole, muss ich genauso meinem Mentor oder meinem Coach oder dem, der mich jüngert, erlauben, in mein Leben reinsprechen zu dürfen. Er muss mir wiederum erlauben, dass ich ihn anzapfen kann, dass ich mir Zeit mit ihm holen kann oder ihm Fragen stellen darf und so weiter. So, hier lerne ich eben von den Fehlern anderer. Wenn mir ein Leiter mitteilt, was er in seiner Leiterschaft falsch gemacht hat, profitiere ich davon. Auch auf meiner, ich bin ja erst 12, 13 Jahre vollzeitlich im Dienst, die anderen 12 Jahre habe ich ehrenamtlich als Pastor gedient und war in verschiedenen Arbeitsstellen, zum Schluss eben jahrelang als Vertriebs- und Kommunikationstrainer tätig. Und in dem Bereich hatte ich einen Abteilungsleiter, der mir vorgesetzt war. Und eins der ersten Dinge, die ich gemacht habe, weil ich diesen Mann sehr schätze, immer noch, es ist ein sehr intelligenter und feiner Mann, und ich habe ihn gefragt, ob er mein Mentor sein würde. Und dann haben wir zusammen abgestimmt, was ich erwarte von ihm und er, was er geben kann und will. Und dann hatten wir eine Mentorenbeziehung. Und so habe ich von diesem Mann sehr viel gelernt. Für meinen Job damals, aber Dinge, die ich bis heute einsetze, weil ihr werdet merken, wenn ihr von den Fehlern oder auch von den Stärken anderer lernt, dann ist es nicht immer nur in einem Bereich wichtig. Vieles kann ich anwenden in meiner Ehe, hier in der Gemeinde, in der Beziehung zu anderen Menschen, in anderen Jobs, die ich hatte oder haben werde. All das macht was mit dir. Diese Predigtreihe hier, da möchte ich euch ein bisschen an Prozessen teilhaben lassen, die ich die letzten 25 Jahre selbst gelernt habe. Es ist so eine Art Life-Coaching. Also da sind nicht immer nur Stärken dabei, ihr werdet merken, auch durch Fehler, die ich gemacht habe, hoffe ich, dass ihr das ein oder andere mitnehmt. Aber auch durch Erfahrungen, die ich mit Gott machen durfte, werdet ihr merken, dass Gott sehr wohl fähig ist, weit über das hinaus zu tun, was wir manchmal erbitten oder denken können. Und das ist meine Hoffnung, dass hier Glauben geweckt wird. Gerade wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr sagt, keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Und so, ja, lasst uns mal gespannt schauen. Ich sage aber auch, nicht alles ist für jeden wichtig. Ich werde vielleicht Lektionen hier weitergeben, wo du sagst, da lebe ich selbst längst drin, das ist für mich kein Thema mehr. Oder es ist für mich gerade nicht dran, ich kann damit nichts anfangen. Sei entspannt. Ich sage immer, wenn du in einer Predigt sitzt und ein Satz dich erreicht, dann hat sich die ganze Predigt für dich gelohnt. Oh. So? Sollen jetzt alle so ein bisschen? Okay. Ich sag's ja auch, es sind ja immer nur die Überschriften. Die kann man sich vielleicht auch merken, aber ich denke, sicher ist sicher, dann hat man so eine Übersicht. Meine erste Lektion, es war nicht wirklich die erste, aber die erste, die mir einfiel, als ich die Lektion mal so erstmal untereinander schrieb, die, wo ich dachte, die könnten hilfreich sein. Den Treuen mache fähig. Die Stelle aus 2. Timotheus 2, Vers 2 habe ich vielleicht öfters zitiert als jede andere Stelle. Ich bin nicht ganz sicher, aber es war ziemlich sicher eine der meistzitiertesten. Und was du von mir gehört hast, sagt hier Paulus zu seinem Jünger Timotheus, der selbst Pastor ist, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und dieser Punkt umfasst einiges. und ist hilfreich für jeden Lebensbereich. Believe me. Wenn du gerade im Job irgendwo eine Führungsposition hast, ob als Polier oder als Abteilungsleiter oder als Direktor. Leute, Charakterentwicklung ist Pflicht, nicht Kür. Im Leben geht es darum, meinen Charakter zu formen oder formen zu lassen von Gott und letztendlich durch Menschen. Du kannst deinen treuen Menschen nämlich fähig machen, aber du kannst niemals einen fähigen Menschen treu machen. Weil Treue eine Entscheidung ist. Eine Entscheidung oder ich nenne es mal eine Summe von Entscheidungen, die zu dem führt, was dann eben als Treue bezeichnet werden kann. Treue ist also ein Persönlichkeitsmerkmal. Im Griechischen bedeutet das Wort sowohl Glauben, Treue, Vertrauen. All diese drei Elemente stecken im selben Wort. Also wenn jemand treu ist, dann kann ich ihm glauben und ich kann ihm vertrauen. Schon bei kleinen Hilfsdiensten kannst du feststellen, ob du es mit einer treuen Person zu tun hast. Ich habe einen Pastor, der hat eine große Gemeinde in Amerika, er war mal eine Weile auch mein Mentor, hat um die 20.000 Leute in seiner Gemeinde. Und er sagte mir mal, er hat einen Treuetest. Bevor er jemanden anstellt, in eine Pastorenposition oder auch als Sekretärin, hat über 100 Angestellte da, geht er mit dem über den Parkplatz von seiner Gemeinde und geht dann ein paar Papieren vorbei, die da rumliegen. Und er schaut, wie er damit umgeht. Hebt er sie auf oder geht er vorbei? Das ist für ihn einer der Kriterien, wo er sagt, wenn jemand die Gemeinde wirklich als meine Gemeinde sieht und sich so identifiziert, dann ist das auch sein Parkplatz. Und wenn er treu ist, wird er die Dinge aufheben, die da liegen. Im Vorbeigehen, ohne groß Aufsehen zu machen. Und dann dachte ich, wow, das ist ein wirklich interessanter Test. Wo würden wir da so landen, wenn wir so getestet würden? Ja? Ich bin auch schon an Papieren vorbeigelaufen, aber seit ich das gehört habe, bücke ich mich öfters. Ja, ist was dran, oder? Nehme ich Verantwortung über das, was im Gotteshaus passiert, auch hier oder sonst wo? Oder ist es nur Sache des Besucherservice, die müssen das ja machen, oder der Hausmeister, die müssen das machen? Aber wo ich selbst was sehe und kann es direkt ändern, das ist Treue. Da brauche ich nichts sagen. Treuen Leuten muss ich nicht sagen, du, da ist irgendwas kaputt nebenan, du bist da vom Fach, könntest du. Die kommen zu mir und sagen, du, Pastor, ich habe gesehen, das und das. Ich würde das gerne reparieren, ist das in Ordnung? Das machen treue Leute. Und auf so Leute gebe ich auch Acht, weil da ist ja mehr hinter, als nur, dass er was reparieren kann, sondern es ist ja eine Charakterhaltung dahinter, die man Richtung Leiterschaft fördern kann, weil Paulus sagt, solche Leute mach fähig, die lehre und bring ihnen das bei, was du weißt, damit sie es anderen wieder beibringen. Lass sie das multiplizieren, was ich dir gegeben habe. Das ist, was Gott uns aufträgt. Übrigens auch auf der Arbeit. Schau dir die Leute an, die 5 Minuten länger bleiben, ohne zu meckern. Die auch mal eine Stunde arbeiten, ohne dass sie es gleich aufschreiben und dann eine Gehaltsforderung nachlegen. Das sind Leute, mit der deine Firma groß wird. Wenn du die an die richtigen Positionen bringst. Lass dir sagen, wie Leute arbeiten, wenn du nicht da bist. Wo sind die, die dann mindestens so gut arbeiten, wie wenn du daneben stehst? Die Leute befördern. Die heb in Führungspositionen, weil das sind integre Persönlichkeiten. Und mit denen kannst du eine Firma aufbauen und eine Welt verändern. Merkmale einer treuen, integren Person. Laut Duden bedeutet integer unbescholten, moralisch, einwandfrei, unbestechlich. Eine integre, eine treue Person hält ihr Wort, auch wenn es ihr Nachteile bringt. Wenn du eine Zusage gemacht hast, vielleicht als Geschäftsmann, und du weißt letztendlich, das Angebot, was du gemacht hast, war viel zu günstig für die Person, der du es gemacht hast, und du musst jetzt vielleicht sogar drauflegen oder machst keinen Gewinn. Was machst du denn dann? Ziehst du dich aus der Affäre? Oder stehst du als Mann zu deinem Wort oder als Frau zu deinem Wort? Und sagst, ich werde den Auftrag trotzdem durchführen, auch wenn ich drauflege. Weil ich bin so gut wie mein Wort. Ist mein Wort nichts mehr wert? Wer bin ich dann? Solch eine Person tut, was sie versprochen hat. Die ist pünktlich bei Verabredungen. Du musst ja nicht hinterher telefonieren und sagen, hey, wir hatten doch heute ein Treffen. Sie wird da sein. Vielleicht früher als du. Solch eine Person übernimmt Verantwortung für ihr Handeln. Sie zahlt ihre Rechnungen pünktlich. Sie reizt nicht das Gesetz aus. Verstehst du? Sie handelt mehr nach dem Buchstaben des Gesetzes als nach dem Geist des Gesetzes als nach dem Buchstaben. Es gibt ja solche Leute, die immer Lücken finden und suchen im Gesetz, wo sie noch irgendeinen Vorteil von mitnehmen können. Integre Personen machen das Gegenteil. Sie sagen, Moment mal, der Geist sagt, das das ist darum da. Die Steuer soll ich zahlen, damit der Staat gesegnet ist, damit Dinge getan werden können, von Lehrern anstellen bis zu Straßenbauen, Krankenhäuser finanzieren und, und. Also zahle ich meine Steuern und freue mich für jeden Euro, den ich zahlen kann. Klar gibt es eine Steuerrückerstattung, dann hole ich mir das zurück, was richtig ist. Nicht mehr. Und für all die anderen Dinge freue ich mich, weil ich konnte teilhaben an dem Segen für mein Land. Und meine Bibel sagt, wenn ich andere segne, komme ich nicht zu kurz. Amen. Solche Personen sind Autoritäten gehorsam, solange es nicht gegen Gottes Wort und Gottes Werte geht. Die unterstellen sich ihrem Chef. Die mucken nicht ständig auf, wenn der irgendwas will, was sie nicht verstehen. Und sagen, okay, Chef, du bist der Chef. Du bist verantwortlich für das, was hier passiert. Wenn du Fehler machst, musst du dafür den Kopf hinhalten. Aber ich werde das tun, was du mir sagst. Solange es eben nicht gegen Gottes Prinzipien geht. Solche Leute lügen auch nicht, weil der Chef sagt, lüg mal. Sag mal, ich bin nicht da. Das macht eine integre Person natürlich nicht. Die sagt dann vielleicht, der Chef ist nicht zu sprechen. Das ist ja richtig. Aber da ist er natürlich. Solche Leute arbeiten nicht schwarz und lassen auch niemanden schwarz arbeiten. Wenn ich jemanden wüsste in unserem Mitarbeiterstab, wir haben ja 60, 70 Mitarbeiter hier in der Gemeinde ehrenamtlich, und ich wüsste, der würde schwarz arbeiten oder schwarz jemanden arbeiten lassen, der würde sofort seinen Job verlieren. Ich würde niemanden hier irgendetwas erlauben zu führen oder mitzuarbeiten, der schwarz arbeitet oder schwarz arbeiten lässt. Weil es ist ein Betrüger. Richtig? Und ein Betrüger betrügt immer. Vielleicht nicht überall, aber immer wieder. Heute betrügt er dich, morgen betrügt er mich. Ja, der Staat macht es doch auch. Macht er das? Ich glaube das nicht. Ich habe das nie geglaubt. Dass es im Staat genauso solche und solche gibt in der Regierung, ist doch klar. Die findest du überall. Sogar hier in der Gemeinde wirst du solche und solche finden. Aber an wem orientiere ich mich? An solchen oder an solchen? Das ist deine Entscheidung. Solche Leute lügen nicht, auch nicht für ihren Chef. Sie betrügen den Staat nicht, auch nicht, wenn es um Steuern geht. Sie arbeiten fleißig, auch wenn kein Vorgesetzter dabei ist. Sie lernen gerne und suchen Hilfe, um selbst zu wachsen. Suche die Treuen, heißt es hier. Und ich sage dir, treue Menschen in unserer Zeit zu finden, gehört zu den schwierigen Dingen. Aber es gibt sie. Und ich weiß, dass einige der feinsten Persönlichkeiten, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, hier sitzen. Hier, unter uns. Ich sage nicht, dass jeder schon da ist, aber hier sitzen einige, wo ich einen Hut vorziehe, deren Leben ich über Jahre oder Jahrzehnte schon beobachte und sehe, wow, die zahlen auch einen Preis, wenn es was kostet, aber unterm Strich gewinnen die immer. Man sieht es nicht immer sofort. Manchmal zahle ich wirklich einen Preis und dauert ein paar Jahre, bis ich sehe, dass Gott mir Rechtfertigung gibt, dass Gott mir Wiederherstellung schenkt. Aber die Dinge kommen. Und sie kommen nach meiner Überzeugung immer. Früher oder später. Oft sind solche Treuen bei denen zu finden, die nicht die beste Ausbildung haben oder nicht zum besten sozialen Stand gehören. Auch das habe ich beobachtet. Doch sie sind wie Gold in den Händen eines guten Leiters. Sie übernehmen auch kleine Aufgaben treu und dankbar und sie lernen schnell. Sie danken, dass sie ihnen entgegenbrachte Vertrauen mit Fleiß und mit Leistung, die oft über das erwartete Maß hinausgehen. Und manches Mal habe ich das hier in dieser Gemeinde beobachtet. Ich habe nur gedacht, wow. Wow, was für Perlen und was für Goldstücke wir hier haben dürfen. Aus solchen Menschen, das ist auch meine Beobachtung, schmiedet Gott Helden. Mir fiel da David ein. Wir wissen, David war selbst noch Teenager, als er gegen diesen Riesen Goliath ins Feld zog. Gott sah in ihm die Treue, die er suchte, um einen neuen König aufzurichten, der den untreuen Saul ersetzen sollte. David achtete die Treue sehr hoch. Und das verbot ihm zum Beispiel, gegen den Gesalbten Gottes seine Hand zu erheben. Zweimal hatte er die Chance, diesen ungeliebten und manipulativen König aus dem Weg zu räumen. Und beide Male hat er ihn nicht berührt. Er hat es nachher offenbart und hat damit gezeigt, dass er sehr wohl treu ist und er achtet es und er hat auf Gott gewartet, dass Gott sein Königtum installiert und nicht er selbst. Er diente diesem Mann, diesem Saul, obwohl er selbst um seine Berufung wusste. Er diente so lange treu, bis Saul ihn versuchte zu töten und dann floh er. Diese Haltung der Treue, diesem anderen König kein Haar zu krümmen. Und auch die Stärke und Leitungsgabe, die hieraus entstand, sammelte eine bestimmte Gruppe Männer um ihn, während er auf der Flucht vor Saul war. Und das waren nicht die Elite-Soldaten Sauls. Das ist eine der beeindruckendsten Geschichten in der ganzen Bibel. Da kamen erst 400 Ich lese euch mal vor, 1. Samuel 22. Und es versammelten sich zu ihm auf der Flucht, zu David, allerlei Männer, die in Not und Schulden waren. Und alle, die ein verbittertes Herz hatten, und er wurde ihr Oberster, und sie hielten es mit ihm, etwa 400 Mann. Ich meine, das ist die Truppe, die sich wünscht. Verschuldete, ausgestoßene Verbrecher. Ja, mit denen gewinne ich die Welt. Das war, was Gott David in die Hand gab. Und wisst ihr, wenn ein Leiter Gott treu ist, vermag er diese Dinge zu tun. Dann verwandelt er Rebellen in Nachfolger. Er verwandelt Aussichtslose in Helden. Das ist hier passiert. Kurz danach wird David beschrieben durch einen Hohepriester, Achimelech, nur 12 Verse weiter. Er antwortete dem König Saul und sprach, er beschreibt David, und wer unter allen deinen Knechten ist so treu wie David, der dazu noch der Schwiegersohn des Königs ist, der Zutritt zu deinem geheimen Rat hat und in deinem Haus so hoch angesehen ist. So, dieser Priester beschrieb David mit dieser Kernkompetenz. Treu. Der Priester rechtfertigte damit seine Unterstützung für David vor Saul mit diesen Worten. Er beschreibt David als den treuesten Mann, den Saul in seinem Gefolge hat. Und was tut der Kerl? Er versucht ihn umzubringen auf jedwede Weise, anstatt dass er ihn hochhält und von seiner Treue partizipiert, ihn einsetzt, ihm Ehre erweist und von ihm lernt. Und dann nur ein bisschen weiter hinten in diesem Buch, 2. Samuel, Kapitel weiter, steht, dies sind die Namen der Helden Davids, Josheb, Barschebet, der Tachkemoniter, das Haupt der Wagenkämpfer. Das war einer seiner 600. 600 wurden es übrigens nachher, es waren erst 400, dann kamen noch 200 dazu. Adino, der Etznitter, er siegte über 800, die er auf einmal erschlagen hatte. Wow. So Kameraden sind aus seinem... Naja, verteidigte es und schlug die Philister und der Herr bewirkte eine große Rettung. Und die drei unter den 30 Obersten zogen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Hülle und so weiter und so weiter. Es steht noch so viel mehr. Einige von diesen 30 Helden, die hier immer wieder genannt sind, schlugen ebenfalls riesentot. Da dachte ich, wow, wie ihr geistiger Papa. David hat Goliath erschlagen und zwei oder drei von ihnen schlugen nachher auch Leute aus dem Geschlecht Enax, also Riesen, die eben 2,20 Meter, 2,50 Meter oder höher waren und machten das nach. So, er formte aus dieser Gruppe Loser eine der stärksten Truppen, die die Welt wahrscheinlich jemals gesehen hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, die 800 Feinde getötet haben oder die ein Feld verteidigt haben gegen die Übermacht oder die so lange kämpfen, bis ihre Hand am Schwert klebt. Mein Preis sei Gott, wir leben im neuen Bund, wir kämpfen nicht mehr gegen Menschen. Aber leg das doch mal um auf unseren Bund. Gegen wen kämpfen wir? Paulus sagt, gegen Mächte und Gewaltigen, gegen geistige Mächte. Die Menschen versklaven, die Menschen bedrücken, die Menschen abhängig machen, die Menschen früh töten. Das sind unsere Gegner, die Menschen Krebs geben. Und Jesus hat es vorgemacht, wie es geht, so wie David es seinen Leuten vorgemacht hat. Und wir machen es nach. Preis sei Gott. Jesus hat Kranke geheilt, wir heilen Kranke. Durch seine Kraft. Weil derselbe Geist, der in ihm wirkt, ist in uns. Und er hat uns den Auftrag gegeben und hat gesagt, ihr sollt dieselben Werke tun wie ich, denn ich gehe zu meinem Vater. Also sind wir nur gehorsam, wenn wir genau das tun. Wisst ihr, man wird zu dem, worauf man sieht. Die Frage ist, auf wen siehst du? Siehst du auf jemanden, der dir vorangeht? Erlaubst du überhaupt jemandem, dir voranzugehen? Oder anders gesagt, erlaubst du dir, jemandem zu folgen, der weiter ist als du? Ich glaube, viele Zeitgenossen haben da ein Problem mit. Weil wenn ich jemandem nachfolge, der weiter ist als ich, gebe ich ja gleichzeitig zu, dass ich nicht so weit bin wie er. Und das ist für einige ein echtes Problem. Besonders, glaube ich, für Männer. Wir sind ja doch eher die, die Wettbewerb mögen, die uns gerne vergleichen in dieser, auch gar nicht immer negativen Weise. Wettbewerb muss nicht schlecht sein. Vergleichen ist schlecht, wenn ich mich gegen andere vergleiche. Aber der Wettbewerb gegen mich selbst ist sehr ratsam für alle von uns. Wir sollten uns mit uns selbst messen. Ich möchte mich mit dem Bernd von vor einem Jahr messen und vergleichen und möchte sagen, er ist heute besser. Er lebt gesünder. Er ist noch näher an Gott dran. Er ist liebevoller mit Menschen.
Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Er hat sich weiterentwickelt. Er hat neue Dinge gelernt. Er hat nicht aufgehört zu lernen. Das alles möchte ich über mich sagen können. Aber ich werde nicht mich mehr messen und sagen, ich messe mich jetzt gegen meinen Schwiegervater, gegen Helmut. Da hätte ich in vielerlei Hinsicht eine ganz schlechte Karte. Er ist ein ganz feiner Mann und hat viele Dinge drauf, die ich nie gelernt habe. Also muss ich mich mit mir messen und nicht mit ihm. Aber ich kann von ihm lernen und ich habe einiges von ihm gelernt. Versteht ihr den Unterschied? Lernen von anderen, aber messen mit mir selber. Das ist weise. Dann kommst du auch nicht in Probleme, es sei denn, ja, du hast irgendwo Land verloren. Was weiß ich, hast dir angewöhnt, abends vom Fernseher eine Tüte Chips zu essen, das Abend für Abend. Und merkst dann 10 Kilo mehr als letztes Jahr. Ups. Dann ist es doch gut, wenn ich es mitbekomme. Ich sage, okay, Bernd, du wirst besser als der Bernd von jetzt. Du wirst dich wieder verändern. Du kommst da wieder runter, weil du willst ja ein langes Leben in Gesundheit und Kraft leben und nicht so 50, 60 Jahre und dann an irgendeinem Krebs zugrunde gehen, den du dir selbst beigerufen hast. Amen? Ich las jetzt einen Artikel über Diabetes, die unglaublich, 20% der Deutschen hat Diabetes und einige, da wissen es nicht mehr von. Und wo kommt's her? Ich sprach jetzt mit einem Bruder, der arbeitet in der Fabrik, der stellt diese Insulinsachen her. Und er sagte mir, dass es ein Zigfaches jetzt verkauft wird, als noch vor wenigen Jahren. Und es geht um Millionen pro Tag, Portionen, die rausgehen. Da denke ich, wow, die Fastfood-Ketten nehmen zu und Diabetes wächst. Weil Leute vergessen, Obst und Gemüse zu essen. Ja, so kleine Dinge können große Veränderungen bewirken. So, dreh das Ding wieder zurück. Kannst auch mal Fastfood essen, aber schau mal, dass du jeden Tag Obst und Gemüse zu dir nimmst. Und wirst sehen, Diabetes kommt nicht weit. Okay? Und das Letzte noch zu diesem Punkt, oder das Vorletzte. Salbung fließt immer von oben nach unten. Der Treue weiß das. Und wenn er es nicht weiß, lernt er es sehr eindrücklich, weil er einfach treu ist. Gott allein schenkt seine Salbung, wem er will. Und er schenkt manchmal Salbung Leuten, wo du denkst, wie konntest du nur Gott? Vielleicht ist dein Hauszellleiter jemand oder vielleicht ist dein Pastor so jemand. Ich habe es auch nie verstanden, warum Gott mich hier als Leiter eingesetzt hat. Das habe ich nie gesucht. Ihr wisst, ich kam auf einen zweiten Weg hier rein. Ich habe eigentlich einen ganz anderen Beruf gehabt. Aber wenn Gott ruft, wer bin ich, dass ich sage nein? So er wählt manchmal Leute aus, die wir nicht aussuchen würden. Doch habe ich gelernt, dass es Gnade ist, wenn Gott einen Menschen zu etwas beruft, weil niemand es verdient. Ich habe noch keinen gefunden, der die Berufung verdient hätte, die er von Gott bekommen hat, egal was er tut. Ich habe sie nicht verdient und du genauso wenig. Man kann das nicht verdienen. Es ist Gnade. Gott schenkt, es ist unverdiente Gunst. So definiert sich das Wort Gnade. So, wenn Gott dich unter jemanden gestellt hat, den er für eine Leitungsposition bestimmt hat, dann tust du gut daran, dich ihm in einer Haltung von Respekt, Liebe und auch Vertrauen unterzuordnen. Und indem du die klassisch deutsche Sicht des Negativen zur Seite schiebst. Also die Kritik, zu der wir ja alle viel mehr neigen als zum Lob oder zur Ermutigung, dass du lernst, Kritik aus deinem Leben zu verbannen. Jedes Wort, was du sprichst oder denkst, verändert dich. Es macht dich bitter oder better. Ja, und was, wenn ein Leiter die Macht missbraucht? Glaubst du, es gibt einen Bereich in unserer Welt, wo das nicht passiert? Haben wir die Aufgabe, das zu kontrollieren? Demokratie hat diese Aufgabe. Im Reich Gottes haben wir diese Aufgabe nicht. Ich habe es ein paar Mal nicht verstanden, wenn gegen diesen Bischof so unfair geschossen wurde. Er hat sicher Fehler gemacht. Aber es ging oft dann gegen die Person, anstatt gegen die Sache. Ich glaube, selbst jemand, der so Fehler macht, verdient Respekt für das Amt, was Gott ihm gegeben hat. Und wisst ihr, wovor ich am meisten Respekt habe, ist die Aussage, dass Gott in seinem Wort klipp und klar stellt, dass jeder vor ihm Rechenschaft geben wird. Vor allem die, die viel anvertraut haben im Geistlichen, anvertraut wurden. Ich muss vor ihm Rechenschaft geben für eine Menge Dinge. Und manchmal denke ich, Gott, kann das nicht ein anderer tun? Das ist heiß und das ist gefährlich und ich möchte gute Rechenschaft geben können. Und die Herausforderungen sind manchmal groß. So bei uns allen. So achte und ehre Autorität und verlass dich drauf. Gott geht damit um. Wir wissen sogar, dass Gott Christen richtet, die untreu sind. Ich rede nicht von Christen, die Fehler machen, das tun wir alle. Sondern Christen, die bewusst untreu sind. Die bewusst gegen Gott arbeiten. Denk an Hananias und Sapphira. Die haben Gott belogen, die haben die Gemeinde belogen, die fielen tot um. Das war eine der ersten Erlebnisse der jungen Gemeinde, die gerade entstand in Jerusalem. So habt Ehrfurcht dafür. Gott nimmt sich der Sachen an. Ich bin nicht verantwortlich für das, was mein Leiter an Fehlern macht. Ich bin verantwortlich dafür, ihn zu stützen und ihn zu schützen, solange er den Weg geht, den Gott ihm zeigt. Und wenn er dabei Fehler macht, versuche ich ihm zu helfen, damit herauszukommen und das klar zu biegen. Versteht ihr? Nicht unter dem Tisch, sondern klar. Dinge müssen auch klargestellt werden. Logisch. So, Leiter, das ist für mich eine große Offenbarung gewesen, sind nämlich ein Geschenk Gottes für jeden, der unter Leiterschaft steht. Hast du jemals deinen Leiter, deinen Chef so gesehen? Deinen Pastor, deinen Bischof oder wo auch immer du jetzt zu Hause bist, wir haben ja auch Gäste hier. Hast du jemals deinen Leiter so gesehen, dass er ein Geschenk von Gott für dich ist? Eine Dienstgabe, sagt der Herr selbst darüber. Eine Gabe, dir zu dienen. Gott liebt es, durch diese Menschen dir zu dienen. Er liebt es, dir durch deinen Zellleiter zu dienen. Es ist ein Geschenk für dich. Es ist kein, ist nicht dir gegeben, um ein Ärgernis zu sein oder um eine Bürde zu sein. Es ist ein Geschenk, damit du dich entwickelst, damit du Gottes Liebe empfängst, damit du dich weiterentwickelst und an deinem Lebensziel ankommst, was Gott für dich hat. Das Großartige ist dann, die Salbung deines Leiters fließt dann auch in dich und durch dich. Wenn du Menschen siehst, die gesund unter Leiterschaft dienen, siehst du dieselbe Salbung des Leiters auf diese Menschen. Und die fließt weiter in die nächste Generation sozusagen, wenn man es als System sieht. Und das ist der Grund, warum ich sage, wir müssen nicht überall selbst hingehen, Iris und ich, um mit Kranken zu beten. Die Zeit ist lange vorbei. Wir senden euch. Wir beten, wo wir hinkommen. Ihr betet, wo ihr hinkommt. Oft an Stellen, wo wir nie hinkommen. Wir sind Krebsarten verschwunden, weil jemand von euch Hände aufgelegt und gebetet hat. Weil ihr dieselbe Salbe und dieselbe Kraft hat, die Gott auch Iris und mir gegeben hat. Ich weiß nicht, wie viele hundert oder tausend Heilungen wir in den letzten 25 Jahren. Ich weiß nur, dass es nie so viel waren wie jetzt. Und ich sage euch, es geht weiter. Es fängt gerade erst an. Ich glaube, dass diese Heilungssalbung im ganzen Land zu sehen sein wird. In verschiedensten Gemeinden, verschiedensten Denominationen. Unsere katholischen Geschwister genauso wie unsere protestantischen und wie andere Freikirchen. Dann wird sich Bahn brechen. Und wir dürfen ganz vorne dabei sein. Es gibt noch nicht so viele, die das in dieser Selbstverständlichkeit leben, wie wir das versuchen. Amen. So, lasst uns anderen hier auch ein Vorbild sein, weil sie werden folgen. Und vergesst nie, den Treuen, Herr, hältst du die Treue, für vollen Gehorsam gibst du volle Güte. Das sagt der Psalmist. Zu den Treuen bist du treu, heißt es woanders. Wow, und wenn du dir treu bist, alles wird gut. Der zweite Punkt, das Richtige beständig tun, gleich Erfolg. Wenn ihr schon ein paar Mal hier wart, habt ihr das bestimmt schon mal irgendwo gehört. Das gehört sicherlich zu den 10 größten Offenbarungen, die Gott mir in meinem Leben gegeben hat. Und ich gebe sie weiter, wann immer ich kann. Und die kommt unter anderem aus Galater 6, Vers 9, wo steht, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Gottes Wort definiert Gutes tun, auch das richtige Tun übersetzbar. Das richtige Tun, Gutes tun. Okay, was ist das Richtige? Gott sagt uns, was das Richtige ist. Im Psalm 50 steht zum Beispiel, die Bibelstellen seht ihr nachher alle auf eurem Handout, was ihr bekommt. Wer Dank opfert, der ehrt mich und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Das ist von Gott her richtig. Dankopfern, Dankbarkeit zu entwickeln, ist für Gott eines der kernrichtigen Dinge. Vielleicht sagst du, also der Dankbarste bin ich eigentlich nicht. Ich habe die ganze Woche kaum etwas, wofür ich Danke sage. Dann tu Buße und fang an. Und ich sag dir, Dankbarkeit bringt den Frieden und die Freude Gottes in dein Leben wie nichts anderes. Und die Liebe wächst. Wenn du dankbar bist, ist die Liebe ein der kommt mit, die kannst du nicht trennen von Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist für deine Situation, wenn du dankbar bist für die Kleidung, die du trägst, für das Auto, was du fährst, für das Haus, in dem du wohnen darfst, für die Kinder, die du vielleicht hast oder deine Ehepartner, egal wie grummelig er ist. Wenn du lernst, dankbar zu sein für all diese Dinge, dein Herz wird jubeln und die Bitterkeit fällt ab. Und das ist es, worum es geht. Wir haben ein bitteres Volk in Deutschland und Bitterkeit tötet. Die Gehirnforscher wissen das nicht erst seit gestern. Bitterkeit schüttet Giftstoffe, Toxine im Körper aus und die machen Stück für Stück den Körper platt. Krebs entsteht, das Organ versagt, hier gibt es Probleme. So die Dinge passieren und vieles davon ist nicht einfach nur Ernährung und zu wenig Sport. Vieles ist eine bittere Grundhaltung. Und Bitterkeit entsteht durch Verletzungen, durch Enttäuschungen, durch andere Dinge. Bitterkeit ist nie weit weg. Jeder von uns hat die Gelegenheit, jeden Tag ein Stück bitterer zu werden, weil immer irgendwas passiert, was uns nicht gut tut, was uns nicht gefällt, was wir nicht wollten, was gegen das ist, wo wir eigentlich dachten, es richtig ist. Im Jesaja steht, ich, der Herr, rede, was recht ist und verkündige, was richtig ist. Okay, wo kommt also das richtige Tun her? Aus der Bibel. Ja, die Bibel ist doch ein altes Buch. Ist es. Aber es ist mehr als das. Die Bibel ist der offenbarte Wille Gottes, geschrieben von Menschen, die so fehlerhaft waren wie du, aber durch den Heiligen Geist, gesegnet, gesandt und geheiligt. So, man kann sich jetzt streiten, über welche Übersetzung die beste ist und all das, aber ich sag dir, wenn du Gottes Wort liest, die Dinge, die du verstehst, setz sie um. Ja, und wenn es nicht funktioniert, was hast du zu verlieren? Ich sag dir, die Dinge funktionieren. Wir funktionieren oft nicht. Wir machen es oft nur halbherzig oder riskieren nichts. Und dabei riskieren wir viel mehr, indem wir das Wort Gottes links liegen lassen. Nur du musst das Wort Gottes kennen, um diese Gleichung leben zu können. Das Richtige musst du verstehen. Sonst tust du vielleicht beständig was, was gar nicht so gut ist. Obwohl du dachtest, es wäre richtig. Wer die Bibel nicht kennt, der irrt sich häufig. Das ist meine Beobachtung. Aber je besser du die Bibel kennst, du solltest jeden Tag darin lesen. Jeden Tag. Wenn du anfängst, lies jeden Tag 3, 4, 5 Kapitel. Teile das auf, Neues Testament, ein bisschen vom Alten Testament, ein Spruch, ein Psalm dabei. Und schau mal, wenn du das 2, 3 Jahre gemacht hast, dann kannst du auch mal Dinge tiefer studieren. Aber lern erst mal das Ganze kennen. Lern mal den Überblick über die Bibel kennen. Und es ist nicht so schwer, die Bibel in einem Jahr zu lesen, ist nicht so schwierig. Du brauchst keine halbe Stunde am Tag dafür. Aber ich sag dir, die Zeit verändert dein Leben. Und heilt dein Leben. Nach Gottes Wort nur ein paar Beispiele. Ist es richtig, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst? Seinen Körper als Tempel des Heiligen Geistes zu sehen und ihn so zu behandeln, dass er lange und gesund lebt. Bitte? Nach Gottes Wort ist es richtig, seinen Zehnten in voller Höhe in die lokale christliche Gemeinde zu gehen, von der man seine geistige Nahrung bezieht. Und bitte, wenn das nicht hier ist, gib deinen Zehnten in deine Gemeinde, in deine Kirche, deinem Pfarrer, Pastor, Priester. Das ist, was die Bibel sagt. Und dann wird es dir wohlergehen. Weil die Fenster im Himmel werden auf sein und der Fresser wird bedroht sein. Und dein Leben läuft anders ab. Und ich habe das nach wenigen Monaten, wo ich angefangen habe, vor 25 Jahren, schon erlebt, wie Gott meine Finanzen angefangen hat zu segnen. Aus bis heute noch unerklärlichen Gründen sind Dinge passiert, die mir gut getan haben. Und bis heute sage ich, danke Gott für all das. Nach Gottes Wort ist es richtig, seine Eltern zu ehren, ganz gleich, welche Fehler sie haben. Jedem Menschen zu vergeben, ganz gleich, was er einem angetan hat. Pastor, wie kannst du sowas sagen? Du hast keine Ahnung, was mein Vater getan hat. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe eine Ahnung, was Gott gesagt hat. Und er hat gesagt, jedes Mal, wenn ich nicht vergebe, bin ich den Dämonen ausgeliefert, die die Bitterkeit gebrauchen, um mich kaputt zu machen. Und Gott wusste das. Es ist nicht, dass Gott das will. Aber Gott wusste sehr wohl, dass wenn wir an dem Vergebungswerk Christi rütteln und wir beten das im Vaterunser, Herr, vergib uns, wie wir vergeben unseren Nächsten. Er sagt es in Markus 11, Vers 21, 22, 23, 24, 25, wo wir viel über Glauben lesen. Und sagt er, aber zuerst, wenn ihr steht und habt gegen irgendjemand was, vergebt es. Weil das nicht vergeben hält, das Gute mir fern, was Gott für mich vorbereitet hat. Unser ganzes Leben, wenn wir Christen sind, basiert auf Vergebung. Keiner von uns hat es verdient, gerettet zu sein. Wir alle haben die Hölle verdient. Jeder von uns hat gesündigt, oder? Nein, ich frage jetzt nicht was, aber glaub mir. Denk ein bisschen nach über dein Leben, jeder von uns. Wir haben keine Chance, einem heiligen Gott zu begegnen und das zu überleben. Aber er hat vorgesorgt. Er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt, damit wir es nicht mehr müssen. Die Vergebung, die er uns kostenfrei zugegeben hat, und jedem Mensch steht die zur Verfügung. Die Frage ist nur, ob die Menschen sie annehmen. Diese Art von Vergebung sollen wir als seine Kinder, die sie ja empfangen haben, an jeden weitergeben, der uns begegnet. Das verdienen die gar nicht. Nein, du auch nicht. Oder? Wir geben doch nur das, was wir auch nicht verdient haben und umsonst bekommen haben, weiter. Das ist wie wenn du im Lotto gewonnen hättest und dein Nachbar hat dieselben Zahlen getippt. Und du sagst es ihm nicht. Holst deinen Gewinn ab und denkst, wie schäbig wäre das? Das ist schäbig, oder? Und so habe ich mich gefühlt, als ich mich bekehrt habe und habe gemerkt, wow, Gott ist wirklich real. Gott rettet wirklich und er gibt mir eine Freiheit, einen Frieden, weil ich war 20, wo ich nie vorgestellt habe, dass es sowas gibt. Und ich wusste in dem Moment, ich muss das jedem sagen, der mir begegnet. Egal, ob die es hören wollen oder nicht, sie müssen es zumindest einmal von mir erfahren. Was sie dann damit machen, ist ja doch jedem seine Sache.
Aber ich kann doch nicht so tun, als gäbe es das nicht. Und so leben wie vorher. Und dass meine Freunde alle in demselben Dreck zurück, woraus ich komme. Das geht doch nicht. Das ist doch nicht richtig. Ich kann doch nicht den Kranken, die um mich rum sind, verschweigen, dass Gott heute noch heilt. Wo ich Heilung erlebt habe, körperlich und seelisch. Und meine Mutter und meine Familie und viele. So. Nach Gottes Wort ist es richtig, das Evangelium zu verkünden, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Bitte? Amen. Jedes Mal, wenn ihr Amen sagt, bestätigt ihr das für euch selbst. Das ist nicht, dass ich es jetzt brauche, aber für ihr braucht es. Weil ihr nehmt die Dinge, in dem Moment nehmt ihr sie für euch mit. Sagt Amen, das heißt, so ist es, so sei es, sprecht es in mein Leben rein. Nach Gottes Wort ist es richtig, Autoritäten in allen Bereichen zu ehren und ihnen zu folgen, solange sie nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. Ist es richtig, nur über Gutes nachzudenken und zu sprechen? Wow, langsam! Es gibt so viel Schlechtes auf der Welt. Wenn ich die Nachrichten einschalte, habe ich 15 Minuten schlechte Botschaft. Oder 14,5. Über was denke ich nach? Paulus sagt genau, worüber wir nachdenken sollen. Über das Gute, über das, was ein Lob verdient, über das Ehrenwerte. Ja, und er sagt nur. Okay, Paulus nur. Dann habe ich nicht viel zu denken am Tag. Doch, wir müssen unseren Fokus verändern. Von der Kritik weg zur Dankbarkeit. Von der Entmutigung hin zur Ermutigung. Und alles verändert sich. Ich habe viel öfters ein Lächeln drauf. Ich bin viel entspannter im Leben. Es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Aber andere, über die kann ich mich freuen, weil sie Gott geändert hat. Oder weil ich was Gutes tun durfte für jemanden. Das ist doch schön. Nach Gottes Wort ist es richtig, alles, was man tut, in solch einer Qualität zu tun, als ob wir es direkt für Jesus tun würden. Und ich meine wirklich alles. Bei deinem Arbeitgeber, jede Arbeit, die du tust. Oder die Hemden, die du für deinen Mann bügelst. Oder das Bekleidungsbudget, was du für deine Frau gibst. Ja? Stell dir vor, Jesus sagt uns das in Matthäus 25. Er sagt, alles, was ihr dem Geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan. Oh, okay. Also, wenn der Chef nicht da ist, arbeite ich dann weniger? Oder bin ich mindestens genauso fleißig? Aber es sieht doch keiner, ich kriege keinen Lob. Er sieht. Und glaub mir, das Lob, was er dir gibt, das kann dein Chef dir nicht geben. Da kommt mehr mit als nur Lob. Beständigkeit, die zweite Komponente in dieser Gleichung, das Richtige haben wir uns jetzt angeschaut, Beständigkeit, ist eine wichtige Sache. Viele fangen an, das Richtige zu tun. Viele fangen an, in der Bibel zu lesen. Machen es 2 Wochen und verlieren dann die Lust und haben keine Gefühle mehr dafür. Und es hat nicht funktioniert. Einige fangen an, für ihre Heilung zu glauben und fangen an, das auszusprechen, was Gott über sie sagt. In den Wunden Jesu bin ich geheilt. Krebs in Jesu Namen, du bist verflucht, du bist verdorrt in mir und du hast kein Anrecht. Das tut echt leicht, wenn man aus dem Kommen, man ist begeistert und man hört, dass es das Wort wirklich sagt und man fängt an, es zu sprechen. Und nach 2 Wochen, die Schmerzen sind schlimmer geworden, die Diagnose noch schlimmer und es hat nicht funktioniert. Ist es so? Steht hier nicht beständig? Steht nicht in Galater 6, Vers 9, was ihr mit Ausdauer, mit Beständigkeit tut, dann werdet ihr garantiert eine Ernte bekommen? Ja, und wenn ich trotzdem sterbe, was hast du verloren? Sterben tun wir sowieso alle. Du nimmst weiter deine Medikamente, du gehst weiter zum Arzt, du machst alles, was dein Doktor sagt, aber du nimmst nebenbei die geistige Medizin ein. Und ich würde das nicht sagen, wenn ich es nicht so oft gesehen hätte, wie Gott Dinge geheilt hat. Ich habe auch gesehen, wie Leute gestorben sind. Das hat mir jedes Mal einen Stich gegeben, weil ich wünsche mir natürlich, dass jeder geheilt wird. Und ich kann auch nicht alles verstehen. Aber wenn ich doch weiß, dass es hier eine Chance gibt, und ich würde mal sagen, eine Chance, die mehr ist als 5%, dass Dinge sich geistlich tatsächlich radikal verändern können und viel mehr bewirken als die Chemotherapie meines Doktors, dann wäre ich doch ein ziemlich gemeiner Typ, wenn ich euch das nicht wenigstens empfehlen würde. Und sagen, hey, ihr habt nichts zu verlieren. Ich verspreche euch gar nichts. Aber der Herr und sein Wort sagt sehr klar Dinge, diese Sachen. Und er eröffnet uns ein Fenster hinein in viel Größeres, als wir bisher erlebt haben. Beständigkeit ist für viele der Schlüssel der Gleichung. Das heißt hier in der Bibel, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen des getan habt, die Verheißung erlangt. Okay? Oder Sprüche 16, besser ein Langmütiger, das heißt Beständiger, als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Oder Jakobus, Standhaftigkeit in Anfechtungen und Versuchungen, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst,
das die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Beständigkeit. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt.
Wow!
Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird es sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. So, die Folgen, nicht das Gute zu tun, sind ja auch eindeutig. Auch das steht im Buch Genesis schon. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Okay, tue ich das Gute, das Richtige, geht's mir gut. Tue ich das Gute und das Richtige nicht, dann wird die Sünde nach mir greifen. Und die Sünde zieht mich in Gefilde rein, wo es mir nicht gut geht. Das ganz grob. Die Ernte ist denen garantiert, die Gottes Gleichung halten. Das steht nicht nur in Galater 6,9, sondern auch im 1. Johannes. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Wie kann man es deutlicher sagen? Seine Gebote sind das Richtige und ich tue das und ich halte das und dann geht's mir gut. Oder, ja, das habe ich ja gelesen, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Ja, und jetzt hätte ich eigentlich den dritten Punkt. Aber ich glaube, wir lassen ihn weg, oder? Leiterin? Habe ich eine Viertelstunde oder habe ich sie nicht? Ja? Wir haben noch Abendmahl, wisst ihr? Okay, gut, selbst schuld. Ich freue mich, gerne. Der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist, er wird dich sicher ans andere Ufer bringen. In meinem Trauring steht eine Bibelstelle. Psalm 33, Vers 4, wo steht, und was der Herr zusagt, das hält er gewiss. Meine Frau und ich, wir haben das in unserem Leben immer und immer und immer und immer wieder erlebt. Und ich möchte euch drei Beispiele mitgeben aus unserem Leben, die ihr vielleicht hier und da schon gehört habt, aber vielleicht auch nicht. Und die, glaube ich, die euch ermutigen können, ihm zu vertrauen. Meine Frau und ich, wir sind getraut worden im ersten Halbjahr 1990. Meine Frau vor dieser Trauung, so ein Dreivierteljahr zuvor, halbes Jahr, Jahr zuvor vielleicht. Meine Frau war damals noch minderjährig und ihre Eltern waren gegen unsere Hochzeit, weil sie ihres noch für zu jung hielten. Gott sprach im November 1989 ganz klar zu mir, so klar, wie ich es selten erlebt habe, dass ich verheiratet sein würde, ehe das erste Halbjahr des kommenden Jahres, also 1990, vorbei wäre. Am 28. Mai erhielten wir nach dem Verbot von ihres Eltern, sowohl von dem Jugendamt wie auch von dem Richter, der hier die letzte Entscheidung zu treffen hatte, ein klares Nein zur Ehe. 28. Mai 1990. Der Grund war, Iris war nicht schwanger und religiöse Gründe reichten nicht aus, um so ein junges Mädchen schon heiraten zu lassen. Wir suchten dann den Richter zwei Tage später noch einmal auf. Er entließ uns jedoch ohne ein klares Ergebnis. So bangten wir und beteten weiter und erhielten zwei Wochen später die schriftliche Genehmigung zur Hochzeit, ohne jede Begründung. Wir haben auch nicht mehr nachgefragt. So konnten wir tatsächlich am 28. Juni, also zwei Tage vor Ende dieses Halbjahres, heiraten. Das war für uns damals eine ganz, ganz starke Situation, weil alles schien dagegen zu sprechen. Es schien kaum Hoffnung zu geben für all das. Und Gott hat gesprochen und Gott hat's getan. Ich möchte nur, dass keine Missverständnisse entstehen. Ich habe die besten Schwiegereltern, die man sich nur wünschen kann. Und zwar mit viel Abstand. Ich habe noch niemanden gesehen, der bessere Schwiegereltern hat. Aber
ich liebe sie heiß und innig. Helmut und Irmgard sind solche Schätze. Und wisst ihr, da ich heute eine Tochter habe, die sogar ja ungefähr so alt war wie ihres damals, verstehe ich so gut. Also wenn heute ein junger Mann käme und würde, wisst ihr, die Schrotflinte steht neben der Tür. Aber manchmal plant Gott etwas, was scheinbar ziemlich töricht aussieht. Heute, 25 Jahre später, oder ja, Hochzeit nicht ganz, 23 Jahre sind wir jetzt verheiratet, heute kommt niemand mehr und sagt, die war viel zu jung damals, und es war alles noch, das war so gefährlich. Und so schlimm. Wir haben es geschafft, wir sind noch da. Und wir führen die beste Ehe, die ich mir vorstellen kann zu führen. Wirklich. Die allerbeste. Ich hoffe, du denkst genauso über deine Ehe. Aber wir waren auch woanders, wir sind auch durch Krisen, durch und all das, wir haben nicht nur Sonnenschein erlebt, aber all das hat dazu geführt, dass ich sage, wow, dass man nach so vielen Jahren so glücklich verheiratet sein kann. Es gab viele Jahre, wo ich mir das nicht hätte vorstellen können, dass das geht, weil alle Ehen, die ich kannte, die so mal 10 Jahre verheiratet waren, die waren alle schon so staubtrocken, die ich kannte, nicht eure, die ich kannte, keiner von euch, dass ich mir das nicht hätte vorstellen können, was wir erleben. Leute, wenn du weißt, wie verliebt du als Teenager in deinen Partner warst, dann ahnst du nur, wie verliebt ich in meine Frau heute bin. Und das ist nicht geschummelt. Okay, wo war ich? Ja, 3 Geschichten. 2 stehen noch aus. Gut. 2. Geschichte. Mein beruflicher Aufstieg. Ich erzähle die ganze Geschichte ein bisschen ausführlicher am 7. Dezember für all die, die am Mitgliederseminar mit dabei sind, hier in der Kurzfassung. Ich befand mich gerade in einer 3-jährigen Ausbildung zum Sofa. Wisst ihr, was ein Sofa ist? Mit V geschrieben, ein Sozialversicherungsfachangestellter bei der AOK damals noch in Limburg. Und ich war im 3. Jahr, ja, ich bin schon ein paar Monate freiwillig in den Außendienst gegangen, weil mir das viel mehr Spaß gemacht hat, als nur da am Schreibtisch zu sitzen. Habe also dann Leute geworben für die AOK. Wisst ihr, die AOK, gleiche Leistung, höherer Beitrag und dann gewinnen mal Leute. Das war schon ein Abenteuer immer. Aber ich sag dir, wenn du hinter was stehst und vor allem, wenn du das selbst reflektierst, dann kannst du über deine Person Menschen wirklich gewinnen. Weil ich war überzeugt, solange ich bei der AOK bin, werde ich den besten Service meinen Mitgliedern geben, die möglich sind. Und so war das auch. So konnte ich da auch Menschen begeistern für etwas, was eigentlich teurer war als die Konkurrenz, nicht unbedingt schlechter gewesen ist. Nun, ich befand mich in dieser Ausbildung, war noch nicht fertig, war also in der Umschulung. Ich habe vorher eine andere Ausbildung gemacht, war jetzt 24 ungefähr. Und dann wurde eine Ausbildung ausgeschrieben, eine Fortbildung oder gar nicht eine Ausbildung, zum Vertriebs- und Kommunikationstrainer. Die wurde von externen Fachkräften, Doktoren und sonst was, die wurden die gehalten, Berater kamen also von Süddeutschland damals. Und diese Stelle war weit über dem gelegen, was ich nach der Ausbildung verdienen würde. Und zwar um 7 Gehaltsstufen höher, als was ich nach der Ausbildung gehabt hätte. Also ich konnte schon, es war eine Hauptabteilungsleiterstelle. Da kamen in unserer ganzen AOK nur leider 4 Leute hin überhaupt. Und die waren dann schon 3-mal so alt wie ich oder so. Naja, mir ging es jetzt gar nicht so um das Geld, sondern mir ging es um die Ausbildung. Weil da ging es darum, Seminare zu halten, Leute zu coachen, Geschäftsstellenleiter zu beraten und so weiter. So diese ganze Tätigkeit, die ich schon ehrenamtlich so ein Stück weit auch in der Gemeinde tat. Ich habe immer Leiter ausgebildet, das war von klein auf mein Herz. Und eben mit allem, was ich hatte, und es war damals noch nicht so viel. Und dann kam dieses Angebot, ich dachte, wow, wenn ich das beruflich machen könnte, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Außerdem war es schon gut, aber das war besser. Und ich fragte dann meinen Abteilungsleiter damals, und der lächelte mich nur an und sagte, probieren Sie es, aber wissen Sie, Sie sind Auszubildender. Gucken Sie mal, was das für ein Job ist. Jetzt kannst du entmutigt sein oder du gehst zu deinem Herrn. Das habe ich gemacht. Ich weiß noch, in Raffas heutigem Zimmer war damals unser kleines Wohnzimmer da. Bin ich hier und habe gesagt, Gott, du weißt, wie gern ich diesen Job hätte. Das ist so ein Traum. Aber du weißt, eigentlich ist keine Chance da. Eigentlich, ich bin Auszubildender, ich bin niemand in diesem Unternehmen. Und ob die mich danach übernehmen, ist nochmal eine andere Frage. Und Gott sagte nur einen Satz zu mir, völlig gefühllos, also emotionslos für mich jetzt, du wirst diesen Job bekommen. Das war alles. Jetzt kannst du denken, ja, das waren meine Gedanken. Aber ich bin dann zu meinem Abteilungsleiter und habe ihm gesagt, ich werde mich bewerben, hier haben sie meine Bewerbung, und ich werde den Job kriegen.
Er war höflich genug, mich nicht laut auszulachen, aber ich habe nachher mitbekommen, wie andere dann doch gelacht haben in meiner ganzen Abteilung. Guck mal, der Bub da bewirbt sich da jetzt und ich habe keine Ahnung von irgendwas und will da jetzt hier da ankommen, wo wir nie ankommen waren, trotz unserer Fortbildung, die sie teils noch hatten und alles. Naja, dann kam das Assessment Center in Bad Homburg, in Homburg-Ohm, so. Und da waren 140 Leute, wenn ich mich recht erinnere, die sich beworben hatten um 12 Vertriebstrainerstellen, die da eingerichtet werden für ganz Hessen. Und das waren fast alles Hauptabteilungsleiter, Leute mit Fortbildung, also Beamten würden sagen höherer Dienst, die waren im höheren Dienst schon drin. Und ich kam dann da dazu, so mittlerer Dienst von der Position her und nicht mal fertig gelernt. Und dachte, wow, da waren meine Berufsschullehrer, meine Lehrkräfte auf dem Theologienseminar, aus dem Ausbildungsseminar, wie heißt das? Bildungszentrum haben wir es genannt, genau. Die waren auch, da haben sich auch beworben. Also lauter so Leute, wo ich dachte, oh Gott, ich war der Einzige Auszubildende. Keiner von meinem Jahrgang hat sich getraut, sich darauf zu bewerben. Aber das heißt ja nichts. Wenn der Herr sagt, was der Herr zusagt, das hält er gewiss. So, das Assessment Center war, wir wurden also da geprüft, mussten Rollenspiele machen und all das Ganze. Und am Ende saß mir dann der Doktor so und so mir gegenüber und sagte, Herr Trümper, Sie haben die Stelle. Das war's. Und ich kam zurück und keiner hat mir gelacht. Nur ich. Weißt du, wenige Monate später, ich habe dann eine Ausbildung genossen, die war sicher 100.000 D-Mark wert oder mehr, es war eine richtig teure Ausbildung, über ein halbes, dreiviertel Jahr. Und danach saßen die Leute in meinen Seminaren, für die ich vorher Brötchen kaufen musste, die für die ich vorher Kopien machen musste und alles. So, Gott hat Humor, wisst ihr. Ich war nicht stolz, oder ich war einfach nur so froh. Ich dachte, ha, wow, du nimmst so nobody und gibst mir diese Stelle. Und ich durfte dann ein paar Jahre da arbeiten, bis der Herr mich dann da. Aber das kommt ja jetzt. Drittens, dritter Punkt, dann haben wir's. Mein beruflicher Umstieg. Also es war der Aufstieg und jetzt kommt der Umstieg. Es war im Herbst 1997. Ich hatte eben diese ausgesprochen gute Position, wovon ich euch gerade erzählt habe. Und habe die auch ausgebaut, habe also viel in ganz Hessen gedient, Seminare gemacht, Geschäftsstellenleiter gecoacht, ja, verschiedenes, Mentoring gemacht. Und jetzt kommt der Herr und sagt, jetzt ist Zeit, kündige. Oh, das war der Gedanke, aber Herr, ich fühle mich wohl. Es macht mir Spaß. Ich wollte nie abhängig sein von der Gemeinde. Die hatte damals ungefähr 30 Mitglieder. Es war eine kleine Gruppe. Es war unsicher. Leute kamen und gingen, wie das halt so ist. Und Gott sagte, jetzt kündige. Und dann bin ich nach Hause, weil es gab so ein paar Herausforderungen. Meine Frau, Beamtin, gehobener Dienst, guter Job, schwanger. Und wir hatten immer verabredet, dass wenn unser erstes Kind kommt, wir uns den Luxus leisten würden, dass sie zu Hause blieb für unsere Kinder. Sie also nicht arbeiten würde. Okay, das Gehalt fiel schon mal weg, das war klar. Und zwar in Kürze. Das andere war, die Gemeinde war genau davor, ein doppelt so großes Gemeindezentrum damals in Hadamar zu mieten, was auch doppelt so teuer war, monatlich. Und wir hatten nie jemand angestellt bis dahin. Doch, eine Sekretärin hat man, 400 Euro Basis, sowas. Und jetzt sollte ich, der ich ein gutes Gehalt hatte, kündige. Dann kam noch Folgendes. Ich war kurz davor, das zu tun. Dann kamen zwei meiner Vorgesetzten, mein Abteilungsleiter und dessen, wir haben die Koordinatorin, hieß ihre Position, die war so ganz oben. Beide riefen mich dann an in dieser Zeit und beide boten mir jeweils einen anderen Führungsposition an. Sagen, wir haben für Sie, und meine Koordinatorin sagte, wenn Sie zusagen, verspreche ich Ihnen, es wird nicht abgelehnt werden. Also ich hatte eine Garantie, ich würde diesen Job bekommen. Ich sagte, ha, da wollte ich doch immer hin. Und jetzt? Dann ging ich zu meiner Frau. Sie saß in unserem kleinen Wohnzimmer, wo ich schon die Zusage für den Vertriebstrainer bekommen hatte. Und das Bäuchlein war schon zu sehen. Und ich sagte ihr dann, Schatz, Gott hat mir gesagt, ich soll kündigen. Was sagst denn du? Und dann rollten große Tränen über ihre riesigen Augen. Und ich dachte, oh Mann, was machst du denn jetzt? Ich kann doch nicht kündigen, wenn sie so leidet. Und dann kam der Satz. Ich weiß, tu's. Und das war der Moment. Ich war danach nochmal auf einem Seminar in Homburg. Und ging dann in der Pause so über die Felder und habe gebetet. Und habe gesagt, Gott, es wird immer dichter, ich weiß, es ist dran, aber ha, ich habe so Angst. Alles hängt dran. Wenn das schief geht, dann stehe ich ohne alles da. Und weiß, die Familie brauchen jetzt das Geld und es fehlt jetzt. Und dann sagte Gott mir einen einzigen Satz, auch wieder. Ich werde dich sicher ans andere Ufer bringen. Leute, das ist für euch vielleicht nur ein Satz. Für mich war es einer der wichtigsten Sätze meines ganzen Lebens. Der darf so tief in mein Herz, wie wenige Sätze jemals vorher.
Und ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, wenn ich nur tue, was er mir sagt, wird alles gut. Auch wenn ich es jetzt nicht sehen konnte, nicht mir vorstellen konnte, wie. Ich sagte das dann unseren Ältesten, unserem Vorstand, und die sagten, wir werden dir das Gehalt weiterzahlen, was du hast. Okay, hört sich schon mal gut an. Ja, das hört sich schon mal gut an. Weil das war viel Geld, für eine kleine Gemeinde vor allem. Aber sie sagten natürlich auch, aber wir glauben damit dir dafür, weil du weißt, das Geld ist nicht da. Ermutigt mich weiter. So, wir haben es getan. Es war dann innerhalb von 3 Monaten war die Sache erledigt. Ich habe gekündigt. Keiner hat es verstanden bei der AOK. Mein Direktor hat mich noch herzlich gesagt, was machen Sie da drüber? Wir brauchen Sie. Ich, ja, der Herr braucht mich auch. Und er war auch so ein bisschen gläubig, würde ich mal sagen. Ein bisschen religiös vielleicht, aber auch Ehrfurcht vor Gott hatte er und hat mich dann ziehen lassen. Ja, und der Rest ist Geschichte. Ich kann dir nicht genau sagen, wie, aber ich kann dir eins sagen. Ich habe mein Gehalt jeden Monat bekommen. Und die Gemeinde hat nie auch nur einen Cent Schulden gehabt. Das ist ein Wunder, wisst ihr? Ich weiß, ich bin jahrelang auch Gemeindeberater für andere Gemeinden gewesen. Ich weiß, wie schnell da Dinge kaputt gehen können und wie schnell da Dinge rauf und runter gehen und Pastoren rausgefegt werden aus dem Dienst. Aber ich kann heute zur Ehre Gottes sagen, alles war richtig. Einfach, weil er gesprochen und ich geglaubt habe. Mehr habe ich ja nicht gekonnt, ich habe nur geglaubt. Mit dem bisschen, was ich hatte. Es war nicht der Riesenglaube, es war eher so dieser Senfkorn-Glaube. Aber preis sei Gott, wir singen heute, meine Frau und ich, wir singen gerne das Lied von Pur. Wir sind immer noch da, immer noch am Leben. Wir sind immer noch da, immer noch durch nichts und niemand stumm zu kriegen, so wie es immer war. Wir sind immer noch da. Amen. Und das ist es, was wir wissen. Wenn wir mit ihm sind, sind wir immer noch da, auch wenn andere kommen und gehen. Weil wir können nicht ins Herz von irgendjemandem gucken, nur mein eigenes kann ich gucken. Darauf muss ich aufpassen. Ich kann niemanden richten für das, was er tut, aber ich kann mein Herz richten, und zwar ausrichten auf Gott. Ja. Petrus aber antwortete ihm, dem Herrn, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir doch, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach Jesus, komm! Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Wisst ihr, meistens, wenn Pastoren diese oder Prediger diese Schriftstelle nehmen, dann zeigen sie den schwachen Glauben von Petrus. Aber er ist der einzige Mensch, von dem ich weiß, der jemals auf Wasser gelaufen ist. Weil er den Schritt gemacht hat. Wisst ihr, ich habe auch nach dem Schritt Fehler gemacht. Aber soll ich euch was sagen? Jedes Mal, wenn ich anfinge zu sinken, und das steht da an, er fing an zu sinken. Ich meine, das ist nicht wirklich, was wir erleben, wenn man auf Wasser geht. Wir fangen da nicht an zu singen. Wir sinken weg, blub, und das war's. So, er fing an zu singen. Also der Glaube macht was damit, mit welcher Geschwindigkeit man singt. Ja, Jesus grapschte und sagt, ja. Und Jesus zog ihn ins Boden. Alles war gut, er war sofort am Ziel. So hat der Herr es mit mir immer wieder gemacht. Ich muss nur aufpassen, dass ich nie weit von ihm weg bin, wenn ich diese Schritte aufs Wasser mache. Weil wenn irgendwas schief geht und mein Glauben ist so wenig perfekt wie deiner, dann weiß ich eins sicher, ich kann ihn greifen und er holt mich da raus. Und das hat er immer gemacht. Und glaub mir, das war einige Male auch echt nötig. Ich sehe auf diesen Mensch, der aufs Wasser gelaufen ist, und ich möchte so einer sein. Und der tat es, weil sein Herr ihn rief. Und aus keinem anderen Grund sollten wir sowas tun. Ich weiß von 2 jungen christlichen Mädels, die in Südkorea das versuchten, über einen Fluss zu gehen, während im Sturm sogar noch. Man hat ihre Leichen später gefunden, flussabwärts, sind beide tot gewesen. So. Wenn Gott dich nicht beruft, was zu tun, sei vorsichtig. Mich hat Gott aus meinem Beruf gerufen. Das heißt nicht, dass er das mit dir macht. Bei mir ging eine Geschichte voraus und Menschen haben das bestätigt. Ich habe das nicht nur gemacht, weil ich gehört habe, sondern Gott hat auch durch andere Menschen zu mir gesprochen, bevor ich diesen Schritt gemacht habe. Vielleicht sind bei dir ganz andere Schritte dran, die Gott mit dir gehen will. Ich weiß es nicht. Aber ich fasse zusammen. Nach diesen 3 ersten Lektionen, ich hoffe, es ist was für dich dabei gewesen, sucht Gott erstens die Treuen. Um sie zu trainieren, um sie einzusetzen, um sein kostbares Evangelium weiterzugeben. Das ist sein Hauptinteresse. Zweitens, er sucht nach Menschen, die das Richtige tun, weil es richtig ist und die das beständig tun. Nicht die schönen Wetterchristen, die solange es läuft, geben sie ihren Zehnten und wenn es schwierig ist, dann ziehen sie das Geld ab. Leute, diese Menschen werden nie erleben, was für ein Segen auf dieser Sache liegt. Oder Leute, die nur ihre Eltern ehren, solange das Verhältnis gut ist. Aber wehe, die wollen mal was anderes. Dann schießt es sie in den Wind. Diese Menschen werden nie erleben, was ein langes Leben ist. Weil das ist gebunden an dieses Gebot. Von Anfang an, das erste Gebot mit einer Verheißung. Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst auf Erden. Und drittens, er sucht die, die ihm so sehr vertrauen, dass sie den Schritt aufs Wasser wagen.
Jetzt bitte ich euch nochmal mit mir aufzustehen. Das war jetzt ein langes Zuhören. Ich hoffe, ihr habt alle die Augen noch auf. Der erste Schritt, um überhaupt in diesen Lektionen wandeln zu können, ist der auf Jesus zu. Das heißt, ganz egal aus welcher Kirche, Freikirche, Gemeinde oder auch überhaupt nicht du kommst, erst wenn du dein Leben Jesus anvertraust und die Sündenvergebung dir abholst, dann macht das hier Sinn. Vorher ist das alles nur Theorie. Aber wenn der Geist Gottes in dich einzieht, dann ist es mehr als das. Dann erkennst du auf einmal, was passiert. Weißt du, du kannst 20 Jahre in der Kirche sein, Kirchenvorstandsmitglied sein. Und du kannst trotzdem ohne Christus in die Hölle gehen. Weil du nur Religion gemacht hast, aber keinen Glauben. An Jesus glauben heißt, eine persönliche Beziehung zu Christus zu haben. Dann gehst du mit ihm um wie mit deinem besten Freund und gleichzeitig auch wie mit deinem General, deinem König. Er ist beides. Er ist Papa und er ist Herr. Es ist nicht immer einfach, in dieser Spannung zu leben. Manchmal gibt er dir einen klaren Auftrag und dann lädt er dich einfach ein, komm mal mein Herz, lass uns zusammen kuscheln, ich bin für dich da, ich liebe dich. So wie Christus heute gesagt hat. Das Vaterherz Gottes. Ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen. Und Leute, dieses Gebet war mein wichtigstes Gebet in meinem ganzen Leben. Das habe ich vor 25 Jahren gesprochen. Es hat mein Leben so verändert wie nichts vor und nachher mehr. Und wenn du Jesus noch nicht wirklich persönlich kennst, ich rede nicht von Religion, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wir haben mit Religion hier als Gemeinde nichts zu tun. Auch nicht mit christlicher Religion. Religion ist immer Menschenwerk und Glaube ist Gottes Werk. In jeder Kirche findest du Leute, die wirklich glauben und du findest Leute, die einfach Religion machen. Ja, wo es nur um das darfst du und das darfst du nicht geht. Bei uns geht es nicht darum. Bei uns geht es darum, eine Beziehung zum Vater im Himmel herzustellen, durch Jesus Christus, seinen Sohn, und erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, so dass die Dreieinigkeit Gottes einzieht in unser ganzes Leben. Und glaub mir, das wirst du merken. Letztendlich hat niemand was zu verlieren, wenn er das tut. Vielleicht ist es sogar so, dass du noch gar nicht so sicher bist, ob du das willst, aber ich empfehle dir, bete doch mal mit und mach dein Herz ein bisschen auf und schau mal, was passiert. Wenn du das willst, sprech mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und so bringe ich dir jetzt meine Lebensschuld. Herr, vergib mir. Und befreie mich. Heile mich. Ich will, dass du mein Chef bist. Dir will ich nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen.
Darf ich fragen, für wen dieses Gebet heute was Neues war? Würden Sie kurz mal mit der Hand zeigen, wenn das Ihr Gebet war heute Morgen? Ah ja, ich sehe Sie. Wundervoll. Wundervoll. Ist da noch jemand? Ich sage Ihnen, das war das Beste, was Sie in Ihrem Leben bisher gemacht haben. Das werden Sie merken, die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Beglückwünsche Sie außerordentlich. Wir wollen Sie in keiner Weise bloßstellen. Vielleicht sehen wir uns nie wieder, aber wir möchten Sie einladen, mit diesen beiden Herrschaften mal kurz nach nebenan zu gehen, weil die haben ein Geschenk für Sie vorbereitet und die möchten gerne noch persönlich für Sie beten. Wäre das in Ordnung? Wunderbar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hätte jetzt noch ein Anliegen für mehr, aber ich möchte die Zeit jetzt nicht überstrapazieren. Wir machen das nächste Mal weiter, wenn wir eine Zeit haben, wo auch Zeit ist für Buße und für Vergebung. Und ich lade euch einfach jetzt ein, wenn ihr in diesen Punkten etwas gefunden habt, das solltet ihr generell so machen, egal wer predigt, egal wo ihr seid. Wenn ihr irgendwo merkt, ihr habt da daneben geschossen und ihr wisst, das Richtige wäre eigentlich das und das, dann könnt ihr an jedem Ort der Erde umkehren und Buße tun und Vergebung empfangen, Vergebung für euch selbst aussprechen und eine neue Saat säen. Das Richtige tun, meine ich damit. Okay? Jetzt, wenn wir Abendmahl feiern, ist eine ganz tolle Gelegenheit dazu, das mit Gott einfach in Ordnung zu bringen. Das Kreuz steht da, ihr könnt das jederzeit benutzen, ihr könnt es auf eurem Platz machen. Nur bitte handelt mit dem, was ihr jetzt gehört habt, auf die Weise, die einfach angemessen ist. Weil ich glaube, Gott hat echt Durchbrüche vorbereitet für diesen Morgen. Und die sind noch nicht alle geschehen. So, geh mit deinem Herrn um, er liebt dich. Danke.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.